Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Marc T. Hofmann begrüßen. Moment mal, der ein oder andere, die ein oder andere wird jetzt sagen, Stefan, war der nicht schon mal zu Gast? Der war doch irgendwie im Jahr 1 deines Podcasts schon da, oder nicht? Und hast du nicht letzte Woche auch erzählt in deiner 150. Episode, dass das die zahlenmäßig stärkste Episode war? Ja, vollkommen richtig. Und ich muss tatsächlich auch an dieser Stelle ein wenig schmunzeln, denn ich muss improvisieren. Ich habe tatsächlich sehr viel Energie, Zeit und Arbeit in die 150. Episode gesteckt. Letzte Woche online gegangen. Danke schon mal für fast 150 Downloads zu dieser Episode. Das ist grandios. Und mein Plan ist aufgegangen, da nochmal tatsächlich so eine Art Relaunch hinzubekommen und nochmal richtig Dampf auf den Podcast zu kriegen. Nichtsdestotrotz ist mir dann ein wenig die Luft ausgegangen und ich muss jetzt diese Woche improvisieren und habe mir überlegt, dass ich tatsächlich mal die zahlenmäßig stärkste Episode nochmal ins Rennen werfe und ihr euch nochmal vom Marc T. Hofmann inspirieren lassen könnt. Ich habe nochmal in die Episode ein Stück weit reingehorcht, natürlich nicht ganz durchgehört, ist über eine halbe Stunde diesmal, aber es war schon wirklich klasse und wisst ihr was? Das Thema ist so zeitlos. Ursprünglich ist diese Episode im Dezember 22 online gegangen. Es war die 40. Episode im Ja-Klar-Podcast am Ende des ersten Podcast-Jahres. Und jetzt spielen wir die Folge nochmal aus. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst mir gerne euer Feedback da. Wir springen direkt in die Episode mit dem Marc rein und freut euch nächste Woche wieder auf frisches Podcast-Material. Euer Stefan, viel Spaß. Ciao, ciao. Lieber Marc, ich grüße dich aus meinem Tonstudio in Mannheim-Seckenheim, wie immer im Ja-Klar-Podcast. Wo erwische ich dich denn heute auf dem Planeten?
Auch im Homeoffice im wunderschönen Berlin.
Du bist in Berlin, in der Hauptstadt. Wunderbar. Marc, wir beide wollen uns heute... Wir haben ein ziemlich breites Thema, würde ich sagen, was wir abdecken können gemeinsam. Jetzt weiß die Community, dass ich im HR unterwegs bin und versuche, die Dinge klar zu machen. Wir haben es im Vorgespräch schon miteinander besprochen. Du hast verschiedene Themenbereiche, die du richtig gut abdecken kannst. Und wir hatten auch schon eine Folge bei mir im Podcast zum Thema Profiling. Ja, da haben wir mit dem Alex Huschler gesprochen, der ist Swiss Profiler, den kenne ich ganz gut, da hatten wir einen interessanten Austausch. Mit dir wollen wir auch das Thema heute Menschen lesen und auch Psychopathen erkennen. Ja, also das ist schon mal eine Triggerwarnung an dieser Stelle, dass wir nicht nur die positiven Seiten besprechen, sondern dass wir auch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen in ein schwarzes Loch abdriften. Ja, aber ich glaube, das findet die Community ganz gut. So. Als allererstes kommt einem da natürlich sogar das ganze Thema Hiring, Recruiting in den Kopf. Ne? Wir Personaler sitzen mit am Tisch zusammen mit den Hiring-Managern und wollen die richtigen Leute einstellen. Wie machen wir das am besten? Was kannst du uns da gleich zu Beginn für einen Tipp geben, wie wir wirklich die Guten von den Schlechten unterscheiden können?
Ja, gute Frage. Ich sehe es so, mein Ansatz ist es einfach formuliert, Profiling-Ansätze oder Ansätze aus dem kriminalistischen Bereich auf den Geschäftsalltag zu übertragen. Jetzt hat man im Alltag wahrscheinlich wenig mit Serienmördern zu tun. Glauben die meisten zumindest, ja. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eine Reihe von Techniken, die nicht nur für Nachrichtendienste und Polizei nützlich sind, sondern auch im Geschäftsalltag. Themen wie Menschen lesen, Motive erkennen, in einem kurzen Zeitraum möglichst viele Informationen rausbekommen, die wahren Motive von jemandem erkennen und ja, auch Kriminalität, zum Beispiel Cyber- und Wirtschaftskriminalität zu verhindern. Das sind ja durchaus Skills, die auch im Geschäftsalltag ohne jeglichen Zweifel nützlich sind. Ich glaube, die Frage würde ich fast in zwei Fragen aufsplitten. Denn gute Entscheidungen im HR-Bereich, was bedeutet das? Zwei Dinge. Zum einen wollen wir positive Eigenschaften finden. Wir wollen Menschen, die motiviert sind. Wir wollen Menschen, die auch möglichst lange bleiben. Wir wollen Menschen, die auch möglichst loyal sind, über einen langen Zeitraum gute Leistungen bringen und auch gerne, die sich identifizieren, die intrinsisch motiviert sind. All diesen Pool aus positiven Eigenschaften suchen wir. Und ich glaube, zu lange haben wir uns nur darauf konzentriert, ja, positive Eigenschaften zu finden. Ich will es aber mal so formulieren. Das Gegenteil von Motivation ist nicht keine Motivation. Es ist keine Skala, die bei Null endet, sondern so wie Celsius geht sie durchaus in den negativen Bereich. Ja, 0 Grad ist nicht das Kälteste, sondern es gibt durchaus auch eine Motivationsskala, die in den negativen Bereich geht. Anders formuliert, Wirtschaftskriminelle sind hoch motiviert. Ja, kein Zweifel. Es mangelt nicht an der Motivation, nur eben in die falsche Richtung. Das heißt, das Gegenteil von Motivation ist nicht keine Motivation, sondern destruktive Motivation, die Motivation, ihnen zu schaden. Sabotage, Wirtschaftskriminalität, Cyberkriminalität oder wie man heute sagt, Insider Risk, wenn wir über Innentäter sprechen, ja. Oder Täterinnen, auch da will ich gendern, wenn schon, denn schon. Obwohl, da beschwert sich nie jemand. Ja, wenn ich Hacker sage, hat noch nie jemand gesagt, es müsste auch HackerInnen heißen. Aber ja, es ist natürlich, gerade Cybercrime ist schon ein männliches Phänomen, ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass wir probieren müssen, gute Eigenschaften zu suchen, aber eben auch schlechte zu verhindern. Mhm. Und wie man beides schafft, ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen Zeit haben, darüber zu sprechen.
Da lass uns direkt weitermachen. Ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf und ich glaube, das ist auch in der Community gerade. Wir sitzen in einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Wir machen das Vorstellungsgespräch, heutzutage machen wir hybrid. Wir sind in einem Zoom-Meeting, so zack, oder auch Teams, ganz egal. So wie wir beide jetzt hier auch. Das heißt, wir haben uns in Person noch nie kennengelernt. Wie mache ich das in der hybriden Welt? Wie kann ich tatsächlich auch in einem virtuellen Ansatz erkennen, dass mir jemand gegenüber sitzt, der versucht, mich an der Nase entlang zu ziehen, durch die Manege? Ja? Wie mache ich das? Wie machst du das? Also was hast du da für Ansätze zu erkennen, dass wirklich eine Pfeife oder auch ein Psychopath vor mir sitzt?
Die zwei Dinge würde ich erstmal durchaus voneinander trennen. Also Lügen erkennen ist ein Thema, Psychopathen erkennen noch ein anderes. Mhm. Warum grenze ich das so stark ab? Ich meine, im Internet steht immer die Zahl, Menschen lügen 200 Mal pro Tag. Das ist gelogen, das stimmt nicht. 200 Lügen pro Tag gilt nur dann, wenn man jede Höflichkeitsfloskel dazu zählt. Zum Beispiel, wie geht's dir?
Ja.
Gut. Oder sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. Euch allen ein schönes Wochenende. Wenn man all das als Lügen zählt, okay, dann kommen wir vielleicht auf 200 pro Tag. Aber die Zahl ist deutlich zu hoch gegriffen. Allerdings lügen Menschen vor allen Dingen dann, wenn sie einen guten Eindruck machen wollen. Und dazu zählen Dates und Vorstellungsgespräche. Das sind die Top 2 Situationen. Ja. Das heißt, Lügen ist ein massiv breiteres Phänomen als Psychopathie. Psychopathie, wir sprechen über ungefähr 1% in der Gesamtbevölkerung. In manchen Branchen häuft es sich oder in den Top-Management-Positionen eher 3-6%. Aber dennoch ist das sozusagen ein viel kleineres Phänomen als Lügen. Denn insbesondere in Vorstellungsgesprächen wird eine ganze Menge gelogen, zum Beispiel durch Weglassung, ja. Und das muss jeder für sich beurteilen, wie man das ethisch stellt oder beurteilt. Aber ich würde sagen, auch Weglassen kann in manchen Fällen eine Lüge sein. Zum Beispiel Fremdgehen. Das nicht zu erzählen, ist eine Lüge, ja. Ganz klar.
Ja.
Obwohl man ja sagen kann, Moment mal, ich habe ja gar nicht gelogen, ich habe nur einfach nichts dazu gesagt. Ja. Das heißt, manche Dinge, und das ist, glaube ich, das, was häufig passiert, Dinge wie Vorstrafen oder solche Dinge, das wird gerne weggelassen, wenn ich danach gefragt wird, ja. Und das sind manchmal die Arten von Lügen, wo manche sagen, es sind gar keine, weil jemand hat ja gar nichts gesagt, die relativ schnell und relativ leicht passieren. Woran erkennt man das? Beim Lügenerkennen ist die Grundregel, und es gibt nur eine, der Baseline-Approach. Und ohne den funktioniert gar nichts. Die Baseline ist der Normalzustand. Die Art und Weise, wie ein Mensch spricht, schluckt, blinzelt, gestikuliert, wenn er oder sie die Wahrheit sagt und nicht lügt. Dass der Baseline-Approach machtvoll ist, kann jede Mutter bestätigen. Denn Mütter, meist besser als Väter, kennen die Baseline ihrer Kinder in- und auswendig. Jede Mutter kennt die Baseline des Kindes in- und auswendig in jeder Dimension. Sobald das Kind von dieser Baseline abweicht, also irgendetwas seltsam ist, es kann die Stimme sein, die Körperhaltung, die Blinzelfrequenz, die Art und Weise, wie Sätze formuliert werden, ob das Verb vorne oder hinten steht, Mütter merken intuitiv, sobald das Kind irgendwie von der Baseline abweicht und wissen, es stimmt etwas nicht. Meistens auf einem unbewussten Level. Wenige Mütter würden sagen, ich weiß, dass du lügst, weil deine Schultern asymmetrisch positioniert sind und deine Blinzelfrequenz um 20% gestiegen ist. Es ist nicht auf diesem bewussten Level, aber sie erkennen ganz intuitiv, irgendwas stimmt gerade nicht. Nun haben wir in einem Vorstellungsgespräch weniger Zeit als Mütter, bei ihren Kindern die Baseline rauszukriegen. Aber die erste Empfehlung, die ich gebe, ist, ein bisschen Zeit in Smalltalk zu investieren oder anders formuliert, nicht gleich mit den heiklen Themen einsteigen. Auch Polizisten in Vernehmungen. 2 Minuten Smalltalk sind die am besten investierte Zeit. Warum? Weil wir hier eine Art von Baseline rauskriegen können. Wir können rauskriegen, wie dieser Mensch im Normalzustand, wenn die Person nicht nervös ist, sozusagen kommuniziert. Ich weiß, in Vorstellungsgesprächen sind Leute ab Sekunde 1 nervös. Aber wenn wir überhaupt eine Chance haben, an die Baseline zu kommen, dann indem wir erstmal sozusagen seicht einsteigen, gut hergefunden. Und auch in Zoom-Konferenzen neigt man dazu, schneller zum Punkt zu kommen. Aber ich empfehle auch hier, ein bisschen Zeit für Smalltalk zu nehmen und dann zu härteren Themen zu wechseln und dann auf Veränderungen zu schauen. Also, es gibt keine pauschalen Signale zum Lügen erkennen. Wonach ich schaue, ist Veränderung und Abweichung von der Baseline.
Ich überlege gerade, wie ich das aus meinem Arbeitsalltag auch ein schönes Beispiel da bringen kann. Aber es ist tatsächlich so, was man beobachtet, ist im Vorstellungsgespräch, Menschen stellen sich dir oder mir ja vor. Also mit anderen Worten, was macht heute jemand, der zu einem Vorstellungsgespräch geht? Ja, der bereitet sich vor. Der schaut sich an, welche Firma das ist. Nein, der schaut sich aber auch normalerweise an, mit welchen Personen er da jetzt spricht. Das heißt, der stalkt dein LinkedIn-Profil, der googelt kurz. Das heißt, der hat eine Idee, wer da vor einem sitzt. Normalerweise. So. Weiß aber auch eigentlich ganz genau, wenn Personaler einfach ihr Ding runterspulen, dann weiß er auch ganz genau oder sie, was da für Fragen kommen. Das heißt, auf diese härteren Themen, die du, Marc, gerade angesprochen hast, kann sich ja jemand ideal vorbereiten und die Fragestellung sozusagen dann variieren. So, und dich dann als Personaler manipulieren. Ja, und dann einfach genau die Antworten geben, die du als Personaler oder auch als Führungskraft schlichtweg erwartest, oder?
Absolut. Und ich würde auch noch eine Sache ergänzen. Im Prinzip kann man gar nicht Lügen erkennen, sondern das Einzige, was man erkennt, ist Nervosität. Das ist wichtig zu verstehen. Auch Lügendetektoren, wie sie in Deutschland nicht verwendet werden, weil es wissenschaftlich gesehen Nonsens ist, aber FBI und CIA haben eine Variante des Polygraphen, also des Lügendetektors im Einsatz. Was misst der eigentlich? Der misst einmal die Hautleitfähigkeit der Hände, also mit anderen Worten, wie sehr die Hände schwitzen. Außerdem messen die häufig die Atemfrequenz und außerdem häufig den Puls, also die Herzfrequenz. Deswegen heißt das Ding Polygraph, weil es mehrere Dinge gleichzeitig misst. Das heißt, mal ganz klar ausgedrückt, das Ding ist gar kein Lügendetektor. Es ist ein Schweißdetektor. Ja, das ist ein Unterschied, ein wichtiger Unterschied.
Ja.
Es misst nur, ob meine Hände feucht sind, mehr nicht. So, nun gibt es natürlich eine Korrelation zwischen Lügen und der Feuchtigkeit der Hände. Denn wenn Menschen nervös werden, dann beim Lügen werden Leute typischerweise nervös. Warum? Weil es kognitiv anstrengend ist. Man muss sich in Echtzeit Bullshit ausdenken, während man zeitgleich die Reaktion des Gegenübers beobachtet. Das ist eine Stresssituation. So, das heißt, im Moment des Lügens werden Leute im Durchschnitt nervös. Und deshalb, wenn man Nervosität misst, kann man zumindest eine Wahrscheinlichkeitsaussage ableiten, aber mehr auch nicht. Sie messen immer nur Nervositätssignale, nicht Lügensignale. Dasselbe gilt für alle körpersprachlichen Signale, von Blinzelfrequenz bis hin zu ungewöhnlichen Antworten. Im Grunde genommen messen wir nicht Lügen oder achten nicht auf Lügen, wir achten auf Nervosität. Natürlich kann das interessant sein, wenn ich 10 Fragen stelle und bei 9 Fragen ist die Person völlig entspannt und in der Baseline und bei einer Frage sehe ich deutliche Abweichung von der Baseline. Dann habe ich natürlich einen Hinweis oder einen Indiz, wo ich mal genauer nachhorchen kann. Aber was genau habe ich erkannt? Nicht Lügen, sondern bestenfalls Nervosität. Ich will eine Sache dazu sagen, insbesondere Personalerinnen und Personalern. Im Zweifel nehmt er die Nervösen. Ja? Nervosität ist nämlich in vielen Situationen ein gutes Zeichen. Warum betone ich das so? Nervosität ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. In einem Date würde ich dann nervös werden, wenn mein Gegenüber nicht nervös ist. Weil dann macht die Person es offensichtlich öfter. Ja? Also die am nervösesten sind, sind möglicherweise die, die am liebsten für ihre Firma arbeiten wollen. Die können schon 2 Nächte nicht schlafen wegen dieses Gesprächs, ja? Nehmt sie. Sie sind intrinsisch motiviert und wollen nichts lieber als diesen Job. Das heißt, einen Teufel werde ich tun, Leuten beizubringen, Achtung, dies sind die Nervositätssignale und wenn ihr das seht, werdet vorsichtig. es ist, ich weiß, es klingt immer nicht so sexy. Ich wünschte, ich könnte einfach sagen, hier sind die drei Signale, woran man Lügen erkennt. Mein Name ist Marc D. Hofmann, jetzt buchen. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es klingt immer nicht so sexy, wenn man sagt, ja, man muss auf die Baseline achten und selbst dann ist es nur ein Hinweis für Nervosität. Nervosität kann ein schlechtes Zeichen sein, aber in vielen Fällen ist es auch ein gutes. Das klingt immer alles nicht so griffig, aber so komplex ist leider die Realität.
Ja.
Ich schaue nach Veränderungen. Wenn jemand bei 9 Fragen entspannt ist und bei einer nervös, dann würde ich nachhaken, zweifelsohne. Aber insgesamt möchte ich nicht die Faustregel aufstellen, Nervosität gleich Warnsignal, denn ich glaube, dass in Dates und Vorstellungsgesprächen Nervosität bedeutet, dass der Person das Gespräch etwas bedeutet. Und genau das suchen wir ja.
Genau das ist mir auch gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen, wenn ich mich selber so ein bisschen in die Situation eines Dates, das ist jetzt echt schon ein bisschen länger bei mir her, weil ich glücklich verheiratet bin. Wir haben eine 11 Wochen alte Tochter, somit da alles cool an der Front. Aber auch selber in Vorstellungsgesprächen, ne? Wenn einem das wirklich super Hupe ist, völlig egal, was da gerade so passiert, dann dann ist man total entspannt. Dann geht man da rein und denkt sich, was soll mir der Gegenüber denn eigentlich auch erzählen? Also ich bin doch eigentlich hier das Gut, die Ware, die Ressource, nennen wir es mal beim Namen, die müssen sich doch jetzt so ein bisschen um mich bemühen. Ja, also wir sind doch in Zeiten von Fachkräftemangel, wir sind doch in Zeiten von Arbeiterlosigkeit, um mal so ein paar Begriffe damit in den Kontext reinzuwerfen. Und dann, wenn mir das nicht wichtig ist, bin ich total entspannt und dann gehe ich da auch rein. Und das ist bei einem Date ähnlich. Wenn einem das wirklich wichtig ist, egal was das Ergebnis ist, dann ist es so eine freudige Anspannung vorab.
Richtig, ja.
Gibt genügend Personaler, die mir sagen, die seit Jahrzehnten im Business sind, also wirklich Jahrzehnte. Ich bin jetzt mit 36 auch schon ein Jahrzehnt dabei. Trotzdem würde ich sagen, ich habe die Weisheit definitiv nicht mit Löffeln gefressen und ich frage lieber nach, als irgendwelche schlauen Sprüche rauszuhauen. Jetzt sagen mir aber auch viele erfahrene Personaler in, ach Stefan, das mit den Vorstellungsgesprächen, das mache ich jetzt schon seit 30 Jahren. Ich habe da Menschenkenntnis. Ja, also ich erkenne das sofort, ob jemand passt oder nicht. Gib mir 30 Sekunden und ich sag mir das. Was entgegnest du diesen Menschen?
Ja, das funktioniert in circa 99% der Fälle, aber es funktioniert in 1 bis 10% der Fälle funktioniert es nicht und das sind Narzissten und Psychopathen. Denn die klassischen Signale, deswegen würde ich diese beiden Themen trennen. Normale Menschen, damit meine ich jetzt mal nicht Psychopathen,
ja.
Normale Menschen werden beim Lügen nervös. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie Angst haben, erwischt zu werden. Ja. Zweitens, weil sie Empathie haben. Und natürlich im Kern wissen, dass ich selber möchte nicht angelogen werden, also weiß ich, dass Lügen eigentlich auch schlecht ist. Und die dritte Sache ist ein Gewissen. Wenn du aber genau darüber nachdenkst, Gewissen, Angst und Empathie sind alles drei emotionale Funktionen, keine kognitiven, keine analytischen, sondern es sind emotionale Bereiche des Gehirns, die für diese Gefühle verantwortlich sind. Psychopathen haben das nicht. Keine Empathie, kein Gewissen, keine Gefühle. Das ist das Kernmerkmal. Das ist die Definition. Das heißt, ich will ganz klar sagen, das gilt für Dates und Vorstellungsgespräche. Warum werfe ich diese beiden Begriffe oft in einen Pool? Weil es exakt dasselbe ist, nur geschäftlich und privat. Man interessiert sich gegenseitig voreinander, aber im Grunde genommen ist es ein Bewerbungsgespräch. Einmal geschäftlich, einmal privat, aber es ist im Kern dasselbe. Menschen probieren auch in beiden Fällen ihre beste Seite zu zeigen und lügen manchmal durch Weglassung von Fakten, die durchaus auch relevant wären. Es sind identische Situationen. Das heißt, es funktionieren auch dieselben psychologischen Prinzipien. Leute probieren sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Und die Dinge, die beim Lügen erkennen, bei normalen Menschen gelten. Menschen werden nervös, Menschen brauchen vielleicht länger zum Antworten, sie weichen von der Baseline ab. Es gibt 1% der Menschen, bei denen das nicht zutrifft. Und das sind Psychopathen. Ich will ganz klar sagen, sowohl in Dates als auch in Vorstellungsgesprächen, liebe Personalerinnen und Personaler, wenn ihr einen Psychopathen vor euch habt, wird es das beste, beeindruckendste und erinnerungswürdigste Vorstellungsgespräch, das ihr je gehabt haben werdet. Die Leute sind, wie die Amerikaner sagen, bold. Wie übersetzt man bold? So ein Mix aus Direktheit, beeindruckender Direktheit, eine Art von catch me if you can-artigem Charme, ja?
Ja.
Der zweifelsohne anziehend ist. Ich selber, das ist aktuell mein Promotionsthema, vergleichen, also eine vergleichende Analyse der Profile von gewaltkriminellen Psychopathen und cyberkriminellen Psychopathen und Psychopathen im Wirtschaftsbereich. ich treffe ja diese Leute, manchmal persönlich, manchmal in Form von Telefonaten und kann sagen, das sind zweifelsohne die charismatischsten und beeindruckendsten Persönlichkeiten. Es sind hochinteressante Gesprächspartner. Es sind die interessantesten Interviews, die ich je führen werde. Es sind interessante Persönlichkeiten. Daran besteht kein Zweifel. Das bedeutet, die Grundregeln, woran man ansonsten schlechte Bewerber aussieht oder Lügner erkennt, wird bei Psychopathen versagen. Denn die haben eine chamäleonartige Anpassungsfähigkeit. Oder historisch in einem der bekanntesten Bücher wird Psychopathie immer beschrieben als Mask of Sanity, also die Maske der Vernunft. Das ist auch eine ganz schöne Metapher. Das bedeutet, Psychopathen werden als die besten Bewerber erscheinen, weil sie eine chamäleonartige Anpassungsfähigkeit haben. Wenn sie jemanden suchen, der Ecken und Kanten hat und die Dinge getan kriegt, die Person wird Ecken und Kanten haben und die Dinge getan kriegen. Die richtigen Profis gehen sogar vorher auf YouTube, finden irgendein Interview oder Podcast von ihnen, spiegeln ihre Pronomen und Adjektive, die sie am liebsten in Gesprächen benutzen, und sie werden das Gefühl haben, die Person spricht mir aus der Seele. Und dieses Gefühl ist verdammt korrekt, denn die Person hat eine Sprachanalyse gemacht, um sie zu spiegeln und zu kopieren, und benutzt wortwörtlich ihre Worte. Und sie werden das Gefühl haben, besser hätte ich selbst nicht formulieren können. Ja, weil es waren auch ihre Worte, ja. Und diese Art von Tricks, Vorbereitung und Manipulationsneigung werden sie bei normalen, egal wie gewieft die sind, werden sie bei den meisten Menschen nicht finden. Sehr wohl aber bei Psychopathen und zum Teil auch bei Narzissten. Die machen im Vorstellungsgespräch einen verdammt guten ersten Eindruck. Und hier hinter die Fassade zu schauen, da muss man etwas tiefer graben. Menschenkenntnis wird sie bei diesen Personen aufs Glatteis führen, weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit dem Charme erliegen werden. Falls sie sagen, ich bin Profi, ich erkenne sogar die 1%. Nun, ich will es mal so formulieren. Psychopathen haben im forensischen Kontext, in Gefängnissen und Gerichtsurteilen, Psychopathen haben unter den Serientätern die höchsten Rückfallquoten. Niemand wird öfter und mit größerer Wahrscheinlichkeit rückfällig als Psychopathen. Aber jetzt kommt's. Genau diese Personengruppe wird früher entlassen und bekommt öfter Bewährung und diese Dinge bewilligt. Moment mal, gerade der 1%, der am schlimmsten ist, kommt früher aus dem Knast? Ja, weil sie auch in der Lage sind, ihre Therapeuten mit einem gigantischen Charme einzuwickeln, sodass Therapeuten, die seit 20 Jahren mit Serienmördern arbeiten, zu dem Fazit kommen, der ist geheilt, der kann raus, ja. Und am nächsten Tag tun sie es wieder. Das heißt, die überzeugen Richter, die überzeugen Staatsanwälte, die überzeugen Profiler und die werden zweifelsohne auch sie überzeugen.
Jetzt könnte man doch tatsächlich meinen, verdammte Naht, wenn ich mir das jetzt so vom Marc anhöre, ich will meinen Job nicht mehr. Das ist ja Weltuntergangsstimmung, um Himmels Willen, was machen wir denn jetzt? Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, oder?
Zum einen sind es zahlenmäßig wenige. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. 1% klingt viel, sind auch viele. Aber ich will es mal so formulieren. Selbst wenn wir im Top-Management, wo die Quoten höher sind, teilweise in den Studien wird aktuell immer so 3-6% zitiert. Wenn wir mal von einer hohen Zahl ausgehen, 5% Psychopathen im Top-Management, dann bedeutet es im Umkehrschluss ja auch, 95% aller deutschen Top-Manager sind keine Psychopathen. Ja. Und manchmal muss man es so rum formulieren, ja. Weil dann ist das Glas nämlich zu 95% voll und nicht zu 5% leer, ja, um es mal optimistisch zu formulieren. Das heißt, zahlenmäßig ist das Phänomen nicht groß, aber diese 1% in der Gesamtbevölkerung und 5% in manchen Branchen, die sind natürlich für überproportional viele Schäden verantwortlich. Aber die Awareness für diese Themen ist maßgeblich gestiegen in den letzten Jahren. Ja, wir hatten Weltfinanzkrise, wir hatten Wirecard, wir hatten Dieselgate und wir haben jetzt Putin. Ich glaube, die Awareness dafür, dass dunkle Persönlichkeiten teilweise an der Spitze von Wirtschaft und Politik zu finden sind, die ist maßgeblich gestiegen. Man erkennt sie allerdings nicht an den Soft Skills. Im Gegenteil, sie werden die besten haben, die sie je treffen werden. Woran erkennt man es? Es gibt einige Red Flags, für die man etwas tiefer graben muss, die durchaus vorhanden sind. Zwei Dinge sind meistens auffällig. Erstens, pathologisches Lügen. Das heißt, die lügen auch über Dinge, über die sie nicht lügen müssten. Wenn sie Psychopathen fragen, was hast du letztes Wochenende gemacht, werden sie eine spektakulärere Antwort bekommen als die Wahrheit, weil sie sozusagen pathologisch lügen. Das gilt auch für ihre Lebensläufe. Das heißt, wenn man die Hausaufgabe macht, mal einen vernünftigen Background-Check oder Open-Source-Intelligence durchzuführen, dann kann man schon einige Red Flags feststellen. Beispiel, clevere Psychopathen fälschen niemals einen Doktortitel, sie fälschen gleich die Universität mit. Das Wort University ist insbesondere in Amerika nicht geschützt. Ich kann auch heute die Mark T. Hoffman University of Applied Science gründen und dann kann ich mir selbst einen Ehrendoktortitel verleihen. Außerdem dürfen Ehrendoktortitel auch von Kirchen verliehen werden, die man in Amerika auch selber gründen kann. Ja, das bedeutet, clevere Psychopathen erfinden nicht einfach den Doktortitel, sondern sie erfinden gleich die Universität mit. Das heißt, die Institution, von der sie ihren Abschluss haben, haben sie auch gleich mal selbst gegründet. Ja, das heißt, einfach mal zu googeln, wo jemand eigentlich einen Abschluss gemacht hat und ganz ehrlich, irgendeine Hochglanz-Website von irgendeiner University ist auch schnell gemacht. Einfach mal da anrufen und nur mal gegenchecken, hallo, wir haben hier eine Bewerberin oder einen Bewerber, die hat einen Master in dem und dem Fach gemacht, können wir das verifizieren? Und selbst wenn die sagen, wir geben keine Auskunft über Einzelpersonen, wobei im Falle von Doktorarbeiten sind die ja durchaus öffentlich, aber selbst wenn die sagen, wir geben keine Auskunft, zumindest haben sie verifiziert, dass es die Universität gibt. Ja. Wenn die Nummer nicht erreichbar ist, die auf der Website steht, oder gar keinen Anschluss hat, da wäre ich schon mal skeptisch. Also, das ist sozusagen einer der Punkte. Einfach mal einfachste Dinge zu überprüfen, die Adresse zu googeln, wo die Person wohnt. Gibt's die überhaupt? Oder ist das zufälligerweise die örtliche JVA? Auch nicht uninteressant. Ja. Gibt's die Universitäten oder Einrichtungen überhaupt, wo die Person einen Abschluss gemacht hat? Einfach mal anrufen, einfach mal nachfragen. Das sind so ein paar Basics, womit man viele Fälle schon hätte verhindern können. Also oft rückblickend, auch in Fällen von extremen Betrugsfällen. Später wird dann gefragt, hätte man das verhindern können? Und dann stellt sich raus, ja, es war alles schlecht gefälscht. Man hätte am Tag der Einstellung, hätte das schon auffliegen können, wenn man mal nach einem Führungszeugnis gefragt hätte. Mhm. Das ist erlaubt. Das ist nur teilweise nicht mehr so üblich in Deutschland, aber ich würde es tun. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ja.
Also kenne ich durchaus, Marc, habe ich ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe lange für einen B2B-Anbieter gearbeitet, der im Bereich Payments unterwegs ist. So, und wenn wir über Payments sprechen, sensitive Daten über die Cloud zu verschicken, das ist schon wirklich ein ganz arg sensibler Bereich. Dann gibt es eigentlich nur noch die HR-Daten, die vielleicht noch sensibler sind. So, und genau da hatten wir die gängige Praxis, aber nicht für alle Positionen, sondern durchaus im Leadership. Oder auch in Positionen, wo ein Mensch wirklich manipulieren kann an den Daten, wo er wirklich einen Schaden anrichten kann. Da haben wir sogenannte Background-Checks oder auch im Englischen Vetting, haben wir tatsächlich gehabt. Und das wurde von uns im HR auch nachgehalten. Und da wurden wir auch tatsächlich von externen Agenturen, wurden wir geprüft, ob wir diese Prozesse auch im Griff haben. Also das ist ein Check, der ist auch, gerade wenn man im Finanzbereich unterwegs ist, ist das durchaus üblich, dass man also nicht nur ein einfaches Führungszeugnis anfragt. Ich habe beispielsweise auch noch nie den Fall gehabt, dass da was drin stand. Ne? Da waren immer keine Eintragungen drin, also total langweilig irgendwie auch. Auf der anderen Seite gibt es dann die Schufa-Auskunft in Deutschland, über die man denken kann, was man will. Aber das wurde quasi so als sozusagen im Englischen Bad Payments History, wurde es auch mit eingeführt, um zu schauen, ob da vielleicht nicht irgendwie eine Möglichkeit ist, dass uns da jemand betrügen möchte. Ja, das gibt es durchaus.
Absolut. Ja. Sozusagen grundlegend die Hausaufgaben machen. Also viele Lügen gerade sind ja manifest, ja. Insbesondere in dem Lebenslauf, das sind ja Daten schwarz auf weiß. Wunderbar, kann man ja mal ein paar Sachen stichprobenartig überprüfen. Führungszeugnis anfragen, das sind so absolute Basics. Die zweite Red Flag, woran man es bereits im Vorstellungsgespräch merken kann, ist, mit Psychopathen über Gefühle zu sprechen, ist wie mit Blinden über Farben zu sprechen. Als hätten sie den Text auswendig gelernt, aber können die Melodie nicht. Ja, es ist seltsam. Und auch wenn man mit Insidern bei Wirecard spricht, die Jan Maschalek und so weiter persönlich kannten, wenn man Leute spricht, die nah dran waren, können die alle Beispiele nennen. Die haben es zwar zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, nicht so gewertet, aber die können alle Beispiele nennen und sagen, du, es gibt drei Beispiele, wo ich dachte, wow. Also ein alienartiger Umgang mit Emotionen oder einfach teilweise Situationen, die seltsam und auffällig sind. Ja, nur um ein Beispiel zu nennen, was ich immer gerne, auch in meinem Vortrag zu Psychopathie, den du auf YouTube ja gesehen hast, mache ich immer gerne dieses Beispiel. Ich habe eine meiner Probandinnen, by the way, gefragt, also sie war im Gespräch cold as ice, wirklich eiskalt. Ich habe sie zum Schluss offen gefragt, hast du Gefühle? Und sagt sie, klar, habe ich Gefühle, Liebe, Trauer, alles. Sag ich, okay, gib mir doch mal ein Beispiel für Trauer. Wie fühlt sich Trauer an? Probier es mal in Worten zu beschreiben oder gib mir mal ein Beispiel, wann du zuletzt Trauer gefühlt hast.
Sie hat lange Pause gehalten und dann gesagt, Trauer ist zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst. Trauer ist, wenn man den Bus verpasst. Daran merkt man, dass die sozusagen mehr oder weniger auswendig gelernt haben. Bei Beerdigungen ist man traurig, an Weihnachten freut man sich. Aber die feinen Schattierungen menschlicher Emotionen, sie sind quasi emotionsmäßig Legastheniker, ja?
Ja.
Sie haben nur ein sehr, sehr rudimentäres und fundamentales Verständnis von Emotionen, aber die Feinschattierungen und die Basics sind ihnen eigentlich nicht klar. Und manchmal, nicht unbedingt im Vorstellungsgespräch, mindestens aber in der Probezeit, gibt es manchmal unvorhergesehene Situationen, für die ein Psychopath keine Schablone hat, ja. Etwas, wo jetzt gerade nicht klar ist, wie man reagieren sollte. Oder die Person ist gereizt und legt die Maske mal für einen Moment lang ab. Es gibt manchmal Situationen, wo man wirklich sagt, oh, das war seltsam, da habe ich Bauchschmerzen bekommen oder da habe ich gedacht, wow, so skrupellos hätte ich die Person nicht eingeschätzt, ja. Also, das können auch manchmal so Ratschläge sein, wie wenn sie sagen, wie können wir auf unserer Website die Umsätze steigern, und jemand sagt, lüg doch einfach und sag doch einfach, also wenn jemand empfiehlt, da ein paar Lügen einzubauen oder wir können doch einfach den Kunden das Doppelte abziehen, das merken die doch gar nicht. Wenn jemand mit solchen Vorschlägen kommt, wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig, ja. Weil wenn jemand sich das traut auszusprechen, es ist schon interessant und häufig im Rückspiegel, wenn man fragt, hätte man das merken können, im Rückspiegel sagen dann Leute, ja. Ich kann hier mindestens 20 Situationen bekommen, wo ich echt gedacht habe, wie kann die Person überhaupt noch in dieser Position sein? Aber erst rückblickend wird es dann als das interpretiert, was es war. Ich will aber auch davor warnen. Es ist schwer zu erkennen, insbesondere im Vorstellungsgespräch. Es ist eigentlich schon unseriös oder unmöglich zu sagen, ich kann im Vorstellungsgespräch Psychopathen erkennen. Was ich genannt habe, Lügen und Blindheit für Emotionen. Das sind zwei Red Flags, auf die man achten kann. Aber es ist im Vorstellungsgespräch verdammt schwierig, weil die ja gerade, das ist ja die Definition, dass sie perfekt darin sind, einen perfekten ersten Eindruck zu machen. Das gilt für Psychopathen und auch Narzissten. Häufig erkennt man es erst an den Problemen, die dann auftreten, wenn sie bereits in der Firma sind. Häufig ist es so, dass die Probleme, also zwei Warnsignale noch, wenn sie im Unternehmen sind. Erstens. Probleme im Unternehmen sind wie eine Wolke, die diese Person mit sich zieht, ja. Das heißt, egal in welcher Abteilung diese Führungskraft beispielsweise ist, überall ist die Fluktuation hoch. Und Menschen wollen plötzlich die Abteilung wechseln. Leute, die neu reinkommen, fühlen sich nicht wohl. Leute sind erstaunlich lange krank. Es gehen komische Sachen vor sich. Es verschwindet Geld. Und natürlich hat die Person nie was damit zu tun. Aber kaum hat die Person mal 3 Wochen Urlaub, sind die Probleme 3 Wochen weg. Kommt die Person wieder, sind die Probleme wieder da. Wechselt die Person zum Standort nach Irland, sind die Probleme plötzlich in Irland. Das heißt, die Personen sind zwar nie verantwortlich natürlich und haben immer eine perfekte Erklärung, Corona und der Markt ist gerade schwierig, aber die Probleme werden sozusagen mit sich gezogen. Die Fluktuation ist hoch, Leute fühlen sich unwohl, Leute sind oft krank. Das ist sozusagen die Problemwolke, die sie mit sich ziehen. Und zweitens, sie akzeptieren niemals Verantwortung für etwas und werden niemals das Wort Entschuldigung sagen. Hm. Gilt auch für Narzissten und Psychopathen. Hm. Das heißt, wenn etwas gut läuft, ist das Wording nach dem Motto, schaut her, was ich für eine geniale Führungskraft bin, alles mein Verdienst. Alle Lorbeeren bitte zu mir. Wenn was schief läuft, sagen sie aber nicht im gleichen Ausmaß, ich stehe dafür voll gerade, sondern wenn was schief läuft, sind die anderen schuld oder die Umstände oder der Markt oder Corona oder Inflation oder irgendwas anderes ist immer schuld. Das ist schlechte Führung. Wenn es gut läuft, bin ich der Held. Wenn es schlecht läuft, haben andere Mist gemacht. Ja? Wenn sich das als Muster durchzieht, würde ich auch genauer hinschauen, denn ich werde sehr, sehr skeptisch, wenn Leute nur für Dinge, die gut laufen, Verantwortung übernehmen, aber niemals für Dinge, die schlecht laufen.
Ja, und das wäre dann auch das Gegenteil von Servant Leadership, weil genau das würde das Ganze ja umdrehen, weil da sehe ich mich als Führungskraft eher als jemand, der die Dinge so aufbereitet, dass andere wachsen können. Und ein Servant Leader hat auch keine Lust, sich irgendwelche Etiketten ans Revers zu kleben, weil er sagt, nee, für mich ist Freude genug, wenn andere tatsächlich wachsen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss auch unserer Episode heute, lieber Marc. Da waren echt spannende Dinge dabei. Ich glaube auch sehr handfeste Hacks, wie man Dinge erkennen kann. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ein paar Anfragen kriegen werde und die sich das Interview auch bestimmt 2 oder 3 Mal anhören, weil da war in deinen Ausführungen sehr, sehr viel drin. Ja, klar, das eine oder andere, du hast es gesagt, das YouTube-Video, das habe ich gesehen, aber auch da, das musste ich mir auch 2-3 Mal angucken, das hat über 1 Million Klicks, warum wohl? Weil da sehr, sehr viel dran ist, was die Leute wirklich anfasst, was die Leute richtig gut finden, also von daher, das werde ich auch in den Shownotes mit verlinken und es hat unglaublich Freude gemacht, dir zuzuhören, Marc, ich bin wahnsinnig stolz, dass du Gast im Ja Klar Podcast warst und freue mich, wenn wir weiter im Austausch bleiben und an die Community, macht euch einen schönen Freitagnachmittag, das machen der Marc und ich jetzt auch und freue mich über jede Rezension, über jeden Klick, eine Story auf LinkedIn werden wir natürlich auch noch machen, da freue ich mich auch, Marc, wenn das für dich auch ein Kanal ist, den du bespielst. Und wünsche dir an dieser Stelle noch einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende und danke, dass du bei uns im Ja Klar Podcast warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.